ARD. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tanja Richter und das hier, das hört man doch gerne, oder?
Hamburg ist eine sehr sichere Stadt und sie ist auch im letzten Jahr wieder ein Stück sicherer geworden.
Das hat Hamburgs Innensenator Andi Grote heute gesagt, denn die polizeiliche Kriminalstatistik für das letzte Jahr wurde vorgestellt. Und die zeigt, dass 2025 die Zahl der Straftaten insgesamt zurückgegangen ist. Allerdings sind nicht alle Zahlen in dieser Statistik so positiv, das hört ihr gleich. Dann sprechen wir noch über den Hamburger Rapper Jizzes, der muss nämlich eine saftige Geldstrafe zahlen. Und wir sprechen noch übers Schneeräumen, das ja im Januar an einigen Stellen hier in Hamburg nicht so gut geklappt hat. Ob da schon Bußgelder verhängt wurden und mehr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 12. Februar. Dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir starten heute mit einer guten Nachricht. In Hamburg geht nämlich die Zahl der Straftaten weiter runter. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025. Die wurde heute nämlich vorgestellt. Frauke Reinig war dabei. Frauke, Straftaten, da fällt ja alles drunter. Von Diebstahl über Betrug bis hin auch zu Gewalttaten wie Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Wie viele Straftaten wurden 2025 denn hier in Hamburg registriert?
Ja, insgesamt gut 213.000 Straftaten wurden registriert. Das ist allerdings ein Rückgang von 5% und hat damit fast das Vor-Pandemie-Niveau von 2018 wieder erreicht. Und gute Nachricht, die Gewalttaten, die sinken sogar um 5,4%. Man muss sich allerdings immer mal wieder selber klar machen, dass die Gewalttaten tatsächlich nur 4% aller Taten insgesamt ausmachen.
Kann man denn sagen, wo es die meisten Straftaten in Hamburg gegeben hat und was das für Fälle waren?
Tatsächlich sind die Taten in allen Bezirken zurückgegangen. Top ist da tatsächlich Harburg mit einem Minus von 9,3%. Die meisten Straftaten, die passieren aber weiterhin in Mitte und da stechen vor allen Dingen St. Pauli und St. Georg weiterhin heraus, sagt LKA-Chef Jan Hieber.
Hamburg-Mitte bleibt unser Brennpunkt, obwohl wir auch hier 200 Fälle weniger haben als im Vorjahr. Dabei konzentrieren sich die meisten Straftaten nach wie vor in St. Georg, dem Gebiet rund um den Hauptbahnhof und St. Pauli.
Ja, tatsächlich ist es sogar so, dass ein Drittel aller Gewalttaten in diesen zwei Stadtteilen passieren. Das hat natürlich ganz, ganz viel auch mit dem Milieu zu tun, was sich da aufhält. In St. Pauli waren zum Beispiel im letzten Jahr 51% aller Verdächtigen unter Drogeneinfluss.
Und wie ist die Aufklärungsquote hier in Hamburg?
Die Aufklärungsquote ist tatsächlich sehr gut. Die höchste seit 1997 bei knapp 50%, 49,1 ganz genau. Bei den Körperverletzungen liegt sie allerdings bei 80% und beim Mord über 92%.
Straftaten, Gewaltdelikte, alles sinkt. Gibt es denn eigentlich auch Bereiche, wo es mehr geworden ist?
Ja, da ist die häusliche Gewalt zu nennen und die Vergewaltigung. Eine Zunahme von 12% plus 34 Fälle. Und ja, was da genau passiert, das erklärt nochmal LKA-Chef Jan Hieber.
Auch im Jahr 2025 war der weitaus überwiegende Teil der Vergewaltigungsopfer in Hamburg weiblich. Und bei einem Drittel von ihnen stammte der Täter aus der eigenen Familie. Bei mehr als 80% aller Vergewaltigungsopfer bestand eine Vorbeziehung zum Tatverdächtigen und der Tatort war in mehr als der Hälfte aller erfassten Fälle eine Wohnung.
Ja, da ist allerdings die Dunkelziffer natürlich sehr, sehr hoch. Also da ist immer nicht so ganz klar in den Statistiken, gibt es wirklich mehr Fälle oder trauen sich, und das wäre ja gut, mehr Opfer auch anzuzeigen und dann an die Öffentlichkeit zu gehen und sich eventuell dann auch Hilfe zu suchen. Bei der Kinder- und Jugendpornografie, da gibt es gleichbleibend hohe Zahlen. Und was mich da immer besonders überrascht und auch schockiert ist, dass es so wahnsinnig viele Täter gibt oder Tatverdächtige, muss man ja bei der Statistik sagen, die tatsächlich selber noch Kinder sind.
Im vergangenen Jahr hatten wir in Hamburg sogar Fälle, in denen Kinder unter 6 Jahren als Tatverdächtige im Bereich der Sexualstraftaten erfasst wurden. Sei es durch die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte oder sogar durch sexuellen Missbrauch.
Ja, und da nochmal der Appell der Polizei, ganz klar, Kinder nicht mit Medien alleine lassen, also gerade mit Handy und Computer, da kann wirklich viel, viel schief gehen.
Kann man denn sagen, insgesamt, wenn man sich die Statistik anguckt, wer sind denn die Täter?
Die Täter sind tatsächlich überwiegend männlich, jung und man muss auch sagen, sehr, sehr viele sind nicht deutsch. Es gibt ein prozentuales Minus von deutschen Tätern um 5,6% und dadurch gibt es inzwischen den niedrigsten Wert deutschen Täter seit 1971, Beginn der polizeilichen Kriminalstatistik. Es gibt aber auch insgesamt deutlich weniger Täter, weil ja die Zahl der Straftaten abgenommen hat. Also auch die Zahl der nicht-deutschen Täter hat tatsächlich insgesamt abgenommen. Was zugenommen hat, sind die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Das sind natürlich immer dann nicht-deutsche Täter, die das begehen. Und da gibt es deutlich mehr Taten.
Der Täter am U-Bahnhof Wandsbek-Mark, der ja die junge Frau mit vor den Zug gerissen hatte, der hatte ja auch keinen deutschen Pass und war der Polizei wegen anderer Straftaten schon aufgefallen. Hat die Polizei da heute auch was zu gesagt? Hätte sie da vielleicht früher tätig werden müssen?
Ja, sie hat dazu noch mal was gesagt, aber das war doch recht ernüchternd, die Einschätzung, weil dieser Mann ist zwar auffällig geworden, auch durch kleinere Gewaltdelikte, da ging es dann aber auch um gegenseitige Körperverletzungen oder Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das waren eher kleinere Sachen und das eskalierte auch nicht, das potenzierte sich auch nicht. Und deswegen sagt der Innensenator und auch der Polizeipräsident, dass selbst nach den Maßstäben der Risikobewertung wäre dieser Mann nicht aufgefallen. Es gibt hunderte Menschen, die sozusagen schlimmer auffällig sind als dieser Mensch. Und es gab wirklich, also sagen Sie, keine wirklichen gesicherten Anzeichen, dass so eine superschwere Straftat jetzt unmittelbar bevorsteht. Deswegen wäre auch dieser Mann selbst nach neuen Maßstäben der Risikobewertung wahrscheinlich durchs Raster gefallen. Und da sagt der Innensenator auch, kompletten Schutz kann es eben nicht geben.
Ja. Dankeschön, Frauke.
Sehr gerne.
Und jetzt bleiben wir beim Thema Kriminalität, denn Hamburgs bekannter Rapper Jizzes von der 187 Straßenbande, der ist ja schon häufiger wegen Straftaten und Gewaltdelikten aufgefallen und auch verurteilt worden. Der saß ja auch schon im Knast. Und jetzt muss Jizzes wieder eine Geldstrafe zahlen in Höhe von 75.000 Euro. Grund ist ein Vorfall auf dem Kiez. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner. Elke, was war das denn nochmal für ein Fall?
Na, das war eigentlich eine relativ kleine Sache. Ich glaube, bei anderen Beschuldigten hätte das gar nicht für sehr viel Aufsehen gesorgt. Aber Jizzes ist halt Jizzes und deswegen ist es dann doch eine größere Sache geworden. Es ging darum, dass er irgendwie so eine Partynacht auf dem Kiez hatte und ist dann da am Nobistor, also in der Nähe der Reeperbahn, in eine Polizeikontrolle geraten. Und da wurde bei ihm ein verdächtiges weißes Pulver gefunden. Man dachte gleich, das könnte Kokain sein. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt, war es dann wohl auch. Und dann gab es im Zuge des Ganzen irgendwie ein kleines Wortgefecht zwischen Jizzes und den Polizisten, die ihn da erwischt hatten. Und da soll er die beleidigt haben. Das waren jetzt die Vorwürfe, Drogenbesitz und Beleidigung von Polizisten. Und deswegen jetzt der Strafbefehl über sage und schreibe 75.000 Euro.
Und korrigier mich, Jizzes war doch auf Bewährung draußen, oder nicht?
Ja, richtig.
Hätte das nicht auch sein können, dass er jetzt wegen dieses Vorfalls wieder im Gefängnis landet?
Also es ist ja so, dadurch, dass er diesen Strafbefehl jetzt akzeptiert hat, ist es ja gar nicht erst zum Prozess gekommen. Ne? Das ist sozusagen eine Stufe davor. Und das hat man gemacht, weil der Vorfall an sich wirklich vergleichsweise klein war. Und ja, grundsätzlich natürlich kann die Bewährung immer widerrufen werden, wenn neue Straftaten dazukommen. Aber hier dürfte die Einschätzung so gewesen sein, dass die Geschichte einfach zu klein war. Und deswegen hat man diesen Strafbefehl rausgeschickt. Und wenn Jizzes den jetzt nicht akzeptiert hätte, wenn er da Einspruch gegen eingelegt hätte, dann wäre es ja zum richtigen Prozess gekommen. Und dann wäre auch wieder alles offen gewesen. Da er vielfach vorbestraft ist ohnehin und dann auch noch unter Bewährung, hätte das Ganze dann noch ganz andere Dimensionen annehmen können. Und so ist die Sache aber dann doch recht schnell unscheinbar und glimpflich für ihn ausgegangen, trotz der hohen Geldsumme.
Der Vorfall war ja direkt nach seiner letzten Haftstrafe. Wie kann das denn sein?
Ja, das fragt man sich wirklich. Man sollte ja denken, dass so eine Gefängnisstrafe auch doch einen massiven Eindruck auf jemanden macht. Und man fragt es sich speziell bei Jizzes auch noch deswegen, weil er inzwischen eigentlich sehr darum bemüht war, sich selbst ein anderes Image zu geben. Das war in seinem letzten Prozess auch schon Thema, dass er immer versucht hat, so zu differenzieren zwischen Jizzes als Künstler und er als Privatmensch, Familienvater. Und gerade dieses Image als Familienvater, das hat er versucht danach nochmal total zu nähren. Es gab dann so eine Fernsehdokumentation über ihn und da hat er sich ganz viel mit seinen Kindern filmen lassen, zu Hause, im Einfamilienhaus mit seiner Ehefrau. Und man hatte so den Eindruck, er ist jetzt echt geläutert und er will jetzt auch echt sich anders geben in der Öffentlichkeit. Ja, und kaum hat man es gedacht, kam es zu diesem Vorfall. Also mal sehen, wie es mit ihm weitergeht.
Ja, passt da nicht ganz so rein. Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Ich sag's ja nicht gerne, aber morgen soll's wieder schneien. Ich bin ja persönlich ziemlich abgenervt von dem ganzen Schnee. Aber gute Nachricht, es wird nicht wieder so viel wie im Januar. Was da ja auch so genervt hat, war, dass einfach einige Bürgersteige spiegelglatt waren, weil die nicht geräumt wurden. Im Bezirk Eimsbüttel liegen dazu jetzt Daten vor, die meine Kollegin Franziska Becker kennt. Franziska, wie viele Beschwerden sind denn beim Bezirk Eimsbüttel eingegangen?
Ja, das waren 128 Beschwerden mit ganz genauer Adresse. Also sowas wie zum Beispiel Kollerstraße 206 oder Brahmsallee 19. Wenn das der Fall ist, dann gehen da Wegewarte hin. Im Bezirk Eimsbüttel sind das so ungefähr 15 Leute, die diesen Job machen. Und die gehen da genau zu diesen Adressen und gucken erstmal, stimmt das überhaupt? Muss ja nicht immer stimmen, aber stimmt das überhaupt? Und wenn das dann so ist, wird der Eigentümer verwarnt. Also in dem Sinne, der muss die Haustür räumen und den Bürgersteig entlang so lang, wie das Haus ist. In ganz Hamburg waren das übrigens 2300 Mal der Fall, dass Wegewarte solche Gespräche geführt haben. Spitzenreiter war der Bezirk Mitte. Aber so ein Eigentümer steht natürlich nicht immer prompt dann vor der Tür, wenn der Wegewart kommt. Und häufig wird dann erstmal seine Adresse ermittelt und dann wird ein Brief losgeschickt.
Und das dauert wahrscheinlich. Wie beschwert man sich eigentlich, Franziska? Wie geht das?
Ja, man kann im betreffenden Bezirksamt anrufen oder eine Mail schreiben. Man kann aber auch diesen Meldemichel benutzen. Das machen offenbar super viele Leute in Hamburg. Oder man ruft die Hotline der Stadtreinigung an. Die Stadtreinigung leitet dann die Beschwerde weiter zu diesem zuständigen Bezirk. Und laut Bezirksamt Eimsbüttel klappt das wunderbar. Von der Stadtreinigung kamen offenbar ziemlich viele Hinweise auf diesen Bezirk Eimsbüttel.
Kann man denn eigentlich sagen, wer überhaupt verantwortlich war, dass jetzt Wege so spiegelglatt waren? Waren das jetzt immer Eigentümer oder war da auch mal die Stadtreinigung schuld?
Naja, es gibt eigentlich super klare Regularien. Alles, was Privatbesitz ist, da ist der Eigentümer zuständig. Das kann natürlich auch eine Genossenschaft sein oder eben halt jemand, der dem Laden gehört. Dann ist der Hauseingang und der Bürgersteig, die müssen einfach geräumt werden. Da muss man sicher passieren können. Manche Bürgersteige sind vielleicht sehr breit, aber die Regel ist, ein Meter von diesem Bürgersteig muss geräumt sein, vermutlich damit man aneinander vorbeikommt oder Kinderwagen oder wie auch immer. Ja, aber dann gibt's natürlich Gebäude, die der Stadt gehören und das sind zum Beispiel Behörden oder so. Da ist die Stadt sehr wohl verantwortlich. Und dann gibt es natürlich ganz andere Sachen, nämlich die großen Straßen, die Parks, die Bushaltestellen und da ist dann die Stadtreinigung absolut zuständig. Und nicht geräumt werden tatsächlich, und das ist rechtens, die kleinen Wohnstraßen. Und das hat ja jetzt auch wirklich besonders gestört, weil die Leute mit ihren Autos dann eigentlich da nicht rauskamen und so. Und manchmal auch die Ränder von diesen Wohnstraßen voll so Schneehügeln waren. Da kann man nichts machen. Da kann man niemanden jetzt für zur Rechenschaft ziehen.
Dankeschön, Franziska. Das war Hamburg heute und damit sage ich Tschüss und hoffentlich bis morgen.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.